herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Passierschein A38 aus der Kreisverwaltung Wittenberg. Und es ist schon wieder passiert, mir wird die Podcast-Folge gekapert. Ich habe heute drei junge Gäste hier und Landrat Christian Tötsch. Und die drei jungen Gäste können sich ruhig mal selber vorstellen. Fiete, fang mal an. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo gehst du zur Schule?
Ich bin Fiete, bin 8 Jahre alt und gehe in Trebe zur Schule.
Wunderbar. Links von mir sitzt Mette.
Ich bin Mette, 17 Jahre alt und gehe in Wittenberg zur Schule.
Auf welche?
In die evangelische Gesamtschule Philipp Melanchthon.
Und noch ein Plätzchen weiter sitzt Hanna. Wer bist du?
Ich bin Hanna, 17 Jahre alt und gehe in Dessau in die Schule.
Wunderbar. Und noch mit mir am Tisch sitzt Landrat Christian Tötsch.
Schönen guten Tag.
Und ab jetzt ist es euer Projekt.
Ich bin gespannt.
Warum gibt es einen Landrat?
Naja, die formale Antwort wäre, weil es im Kommunalverfassungsgesetz steht. Praktisch ist es einfach so, dass so eine Verwaltung natürlich immer auch einen Kopf braucht, so wie im Rathaus in den Städten ein Bürgermeister sitzt, der gleichzeitig auch Chef der Verwaltung ist. So gibt es das natürlich bei Landkreisen auch, eigentlich bei jeder Ebene. Das ist im Land so, da der Ministerpräsident, im Bund ist es der Bundeskanzler und bei den Landkreisen ist es halt der Landrat.
Was machst du den ganzen Tag auf der Arbeit?
Oh, das ist ganz, ganz vielfältig. Da gibt es eigentlich gar keinen Tag, der ist wie der andere. Es gibt immer mal so ein paar wiederkehrende Veranstaltungen, Dienstberatungen, Lagebesprechungen. Die haben so einen festen Rhythmus und ansonsten baut mein Büro sozusagen jeden Tag völlig anders, je nachdem, was gerade ansteht. Das können Firmenbesuche sein, Schulbesuche, Gespräche hier bei uns im Haus mit den einzelnen Fachdiensten, Gäste, die von außen kommen, Telefonate. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir hier nachher fertig sind, gleich ein Telefonat mit dem Landesschulamt, das ist vor wenigen Minuten erst reingekommen. Und so baut sich so ein Tag, manches langfristig, anderes sehr, sehr kurzfristig. Und da ist irgendwie alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Und meistens weiß ich früh gar nicht, was ich den ganzen Tag über alles so noch machen werde.
Wie lange bleibst du jeden Tag und was macht ein Landrat in seiner Freizeit?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal sind die Tage sehr, sehr lang. Wenn man zum Beispiel Ausschüsse und Kreistagssitzungen hat, dann ist man im Regelfall erst so gegen 20 Uhr zu Hause. Wenn ich zum Beispiel nach Berlin oder Magdeburg muss, dann kann das noch länger werden. Dann kommt man in der Nacht nach Hause. Und es gibt aber auch Tage, da ist man mal schon um 15 oder 16 Uhr fertig. Wenn ich zum Beispiel meine Tochter aus der Kita holen muss, dann ist spätestens um 16.15 Uhr Schluss, weil dann macht auch irgendwann die Kita zu. Aber da gibt es auch keinen festen Rhythmus. Also es gibt jetzt nicht so den einen Tag, wo ich sage, da bin ich immer zeitig zu Hause. Das richtet sich ganz nach dem Kalender. Tja, und die Freizeit richtet sich im Prinzip auch danach. Wir haben einen Hund zu Hause, der muss beschäftigt werden. Wir haben ein Stückchen Garten, da tummel ich mich sehr gerne und ansonsten versuche ich, die Freizeit dann eher etwas in Ruhe zu verbringen, weil die Tage anstrengend genug sind.
Ich gehe in meiner Freizeit gerne reiten. Kümmerst du dich auch um die Reiterhöfe?
Na, ich selber eigentlich nicht. Aber diese Kreisverwaltung, wo wir jetzt gerade sind, hat etwas über 700 Mitarbeiter. Und bei diesen 700 sind ganz viele Kollegen dabei, die durchaus auch sich mit Reiterhöfen beschäftigen. Wenn jemand zum Beispiel einen Reiterhof bauen möchte, da muss er sich mit dem Bauordnungsamt verständigen, weil so ein Gebäude natürlich auch sicher sein muss. Das machen die Kollegen aus dem Bauordnungsamt. Wenn man dort Tiere hält, dann ist ganz schnell das Veterinäramt mit im Boot. Die Kollegen müssen halt auf das Tierwohl achten. Die gucken einfach, ob es den Tieren gut geht oder ob es sozusagen ausreichend zu fressen gibt für die Tiere. Die Kollegen aus dem Brandschutz müssen hingucken, ob, wenn da zum Beispiel Kinder hinkommen zum Spielen, so ein Gebäude auch sicher ist, falls es mal brennt, dass ihr schnell genug rauskommt. Und so ist diese Kreisverwaltung an ganz unterschiedlichen Stellen mit den Reiterhöfen beschäftigt. Gibt es da mal Probleme, dann kann das schon sein, dass das bis zu meinem Tisch durchkommt oder ich besuche auch mal einen Reiterhof, wie ich auch Firmen besuche oder Schulen. Das kann sein, aber so im Alltagsgeschäft habe ich mit Reiterhöfen tatsächlich wenig zu tun.
Du hast ja gerade von deiner Freizeit erzählt und ich persönlich bin seit vielen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr tätig und deswegen interessiert mich der Fachdienst für Brand- und Katastrophenschutz und ich hätte dazu ein paar Fragen. Eine wäre einmal.
Erstmal vielen Dank, dass du dich bei der Feuerwehr engagierst. Das ist nicht selbstverständlich.
Danke. Also eine wäre einmal, welche Lehren wurden aus den vergangenen Katastrophen gezogen, wie Wald- und Flächenbrände, wie auch Hochwasser?
Das ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Also wann immer wir irgendwie Einsatzlagen haben, die weit über dem Standard liegen, also der ganz normale Wohnungsbrand oder mal eine Türöffnung, wenn jemand Hilfe braucht und die Tür selber nicht mehr öffnen kann, das ist so Alltagsgeschäft. Aber wann immer wir tatsächlich größere Krisen haben, das müssen noch nicht mal Katastrophen sein, nehmen wir mal den Waldbrand letztes Jahr in Oranienbaum, dann gibt es nach den Einsätzen immer Auswertungsrunden. Das machen die Feuerwehren unter sich, wo sie sozusagen das Einsatzgeschehen besprechen, die Führungsstrukturen, was hat funktioniert und was nicht. Und wir als Verwaltung sprechen aber auch. Ich habe zum Beispiel nach Oranienbaum mich nicht nur mit den Feuerwehren ausgetauscht, sondern ich hatte auch das Landeszentrum Wald hier, weil wir zum Beispiel darüber gesprochen haben, wie befahrbar die Waldwege sind oder sein müssen, dass wir im Zweifel auch bei einem Waldbrand Wald retten können. Wann immer die Wege so schlecht sind, dass wir mit Fahrzeugen nicht reinkommen, laufen wir Gefahr, dass sehr viel mehr Wald verbrennt, als eigentlich notwendig ist. So, und das klären wir dann untereinander. Bei Hochwassern haben wir das ja überall bei uns im Landkreis erlebt und heute noch. Die Baumaßnahmen an den Deichen, auch das sind Folgen aus diesen Katastrophenlagen, wo man einfach feststellt, da ist ein Deich instabil, da ist er zu niedrig, da funktioniert ein Hebewerk nicht. Also so ganz unterschiedliche Aspekte. Und wir tauschen uns natürlich auch intern aus. Also wenn wir, nehmen wir mal das Beispiel der Geflügelpest im April diesen Jahres. Da haben wir natürlich das Zusammenspiel ganz vieler Bereiche hier bei uns im Haus gehabt. Und wir haben gestern erst hier eine Runde gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, was hat nicht funktioniert? Hat zum Beispiel irgendeine Datenanbindung nicht funktioniert oder standen nicht genug Arbeitsplätze zur Verfügung? Und alles sowas wird dann besprochen und wir schärfen unsere Pläne nach, sodass wir, wenn sowas wiederkommt, die gleichen Fehler nicht wiederholen. Aber klar muss auch jedem sein, deswegen habe ich jetzt gerade von Fehlern gesprochen, da arbeiten Menschen und natürlich machen die auch Fehler. Das bleibt nicht aus, das ist auch völlig in Ordnung. Ärgerlich wird es halt immer nur, wenn man den gleichen Fehler mehrfach macht.
Du hast ja gerade den Waldbrand in Oranienbaum angesprochen und da stellt sich halt auch die Frage, ob wir genug Personalausstattung in den Feuerwehren im Landkreis haben und gibt es überhaupt genügend Einsatzkräfte für so große Lagen? Also natürlich kommen auch von anderen Landkreisen Einsatzkräfte, aber sind wir hier in unserem Landkreis gut ausgestattet?
Ja, also wir könnten natürlich immer mehr Feuerwehrkräfte, besonders im Nachwuchsbereich, haben. Das wäre schön. Wir sind aber in der Fläche des Landkreises so aufgestellt, dass wir bis jetzt jedenfalls mit den üblichen Einsätzen gut zurechtkommen, dass wir auch nachfordern können. Und alles, was dann so groß wird, dass man sowieso überregionale Hilfe braucht, das sichert dann eben genau diese Solidargemeinschaft, in der wir uns befinden, ab. Das sind oft dann auch Anforderungen, die sich gar nicht so sehr auf Manpower beziehen, also auf Einsatzkräfte, sondern ganz oft auch Technik. Also wir haben, da wir gerade über Oranienbaum gesprochen haben, relativ viel Tanklöschfahrzeuge gebraucht, die wir gar nicht im Landkreis vorrätig haben. Personen hätten wir sicher noch bekommen, aber diese Fahrzeuge halt nicht. Die haben wir uns dann aus Nachbarlandkreisen geholt. Und so ist es gar nicht so sehr eine Frage der Einsatzkräfte. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Im Übrigen auch bewundernswert, weil bis auf ganz, ganz wenige Kräfte sind das alles Ehrenamtliche. Die Tag und Nacht fahren, wenn wir an das letzte Wochenende denken, wo es bei uns im Landkreis zigfach gebrannt hat, an allen Ecken und Enden, teilweise sehr große Brände, wo aus dem ganzen Landkreis auch Feuerwehren zusammengeholt wurden. Da gibt's Bereiche, da haben die Feuerwehrleute keine 3 Stunden geschlafen, da mussten sie zum nächsten Einsatz. Und das fast alles immer ehrenamtlich. Also das verdient allergrößten Respekt. Und die Ausstattung der Feuerwehren selber ist ohnehin ein Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Ich glaube, wir sind sehr modern aufgestellt, wenn man sich mal unsere Fahrzeuge anguckt und das mal mit den Fahrzeugbestand vor 10 oder 20 Jahren vergleicht, sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs und sehr modern. Das kann sich sehen lassen. Aber ich sage auch, es wird immer Bedarfe geben. Also bleiben wir nochmal in Oranienbaum, weil wir gerade einmal da waren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir solche geländegängigen Tanklöschfahrzeuge in größerer Zahl im Landkreis haben, weil wir eben auch viel Wald haben. Sie kosten halt nur sehr viel. Und das ist dann immer der Punkt, wo man so ein Stückchen sortieren muss. Was kann ich mir jetzt gerade leisten? Wie dringend ist das? Und dann staffelt sich das so durch. Da gibt es aber auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Die Städte kaufen selber für die Feuerwehren in den Städten. Und wir stellen sozusagen ein bisschen Einsatztechnik für den überregionalen Bereich zur Verfügung, also für Krisen- und Katastrophenlagen. Und dann entsteht da so ein Mix.
So, jetzt hast du gerade meine dritte Frage ein bisschen beantwortet. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, in Oranienbaum haben wir dieses Jahr schon neue Feuerwehrfahrzeuge bekommen. An sich in Oranienbaum-Wörlitzen, es kommen auch neue. Also da sind wir auch langsam moderner aufgestellt.
Genau, das ist nicht nur bei euch in Oranienbaum so. Ich mache, was haben wir heute, Mittwoch, ich bin am Freitag in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, die unterhält ja jeder Landkreis und übergebe dort einen nagelneuen Gerätewagen Logistik, Spezialfahrzeug, womit wir die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen können, wo man ganz beliebig unterschiedliche Komponenten draufladen kann. Wir bekommen demnächst einen Gerätewagen Gefahrgut, auch ein Spezialfahrzeug, sehr, sehr teuer, wo wir die verschiedenen Abschnitte, in denen wir möglicherweise Gefahrgutunfälle haben können, mit bedienen. Autobahn ist so ein Punkt, das Stickstoffwerk Biesteritz, die Bahnlinie, überall dort werden Gefahrgüter transportiert und dafür braucht man so eine Spezialtechnik, die kann sich eine kleine Kommune gar nicht so ohne weiteres leisten. Deswegen macht das dann die Katastrophenschutzbehörde und hält das einfach zentral vor. Aber das ist halt so ein schönes Beispiel. Da kriegen wir jetzt ein neues Fahrzeug, ein altes geht dafür raus aus dem Bestand und so ist das so ein kontinuierlicher Prozess.
Du hast ja jetzt schon erwähnt, dass immer mehr neue Fahrzeuge kommen und das natürlich aufgestockt wird. Welche Pläne gibt es noch für den Ausbau des Brand- und Katastrophenschutzes in den nächsten Jahren?
Naja, bevor wir in die Frage gucken, was alles noch an Ausbauten ansteht, würde ich einen ganz kleinen Blick in die jüngere Vergangenheit werfen wollen, weil da nämlich extrem viel passiert ist. Wir haben in dieser Feuerwehrtechnischen Zentrale, von der ich schon sprach, ganz, ganz viel Geld investiert. Ein Neubau ist dort notwendig gewesen, wo wir jetzt eine neue Atemschutzwerkstatt drin haben. Atemschutzwerkstatt braucht man, weil Feuerwehrleute ganz oft unter Atemschutz in den Einsatz gehen müssen. So ein brennendes Gebäude, überall Rauch, da kann man sich vorstellen, dass man das ohne Maske nicht kann. Und diese Masken müssen nach jedem Einsatz gereinigt werden und überprüft werden, dass die Feuerwehrleute auch sicher im Einsatz sind. Das passiert in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Da braucht man sogenannte Schwarz-Weiß-Bereiche, also dass auch die, die das sauber machen und warten müssen, nicht mit irgendwelchen gefährlichen Stoffen aus den Bränden in Kontakt kommen. Also relativ aufwendig. Wir haben dort eine Ausbildungsstrecke speziell für den Atemschutz, weil jeder Feuerwehrmann, der sowas trägt, auch einen Fitnesstest machen muss, durch so eine Anlage durch muss. Einfach, dass er im Einsatz sicher ist. Das halten wir vor. Wir prüfen selber die Pumpen im Landkreis. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Wir waschen die Schläuche und prüfen sie selber, die jetzt im Einsatz sind. All das findet dort statt und das haben wir in den letzten 2 Jahren sehr, sehr aufwendig saniert. Wir sind jetzt dabei, die Schlauchwäsche noch zu modernisieren. Das steht als nächstes an, um mal jetzt in die Zukunft zu gucken. Wir haben jetzt besprochen, dass wir für Tierseuchen noch das eine oder andere vorhalten müssen. Zum Beispiel ein Waschplatz, auch spezielle Arbeitsplätze, wo es auch darum geht, dass sich solche Seuchen nicht weiter verbreiten und sozusagen die Kollegen da möglichst optimal arbeiten können.
Okay, Hanna hatte mir vorhin erklärt, dass Einsatzkräfte sehr, sehr viele Eindrücke bekommen und viele davon sind eben auch leider negativ. So bekommen aber die Einsatzkräfte psychologische Hilfe gestellt. Und ich merke das so ein bisschen selbst bei mir in der Schule oder in verschiedenen Gremien. Viele Jugendliche leiden unter psychischen Problemen oder das Thema kommt immer mehr auf. Und da wollte ich dich mal fragen, was ist deine Meinung? Wieso nehmen die prozentualen Anteile der psychischen Probleme bei Jugendlichen zu?
Das ist eine schwere Frage. Da müsste man jetzt mit Sicherheit mal auch die Kollegen aus dem Jugendamt fragen, die da ganz tagesaktuell mit den unterschiedlichsten Fallgestaltungen beschäftigt sind. Ich glaube, die Faktoren sind da ganz unterschiedlich. Das fängt an, dass wir heute ganz andere Familienstrukturen haben als noch vor 20 Jahren. Das ist so das klassische Familienbild, was man so kennt, erodiert ja ein Stück weit aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mal fehlt eine Vaterfigur, mal fehlt die Mutterfigur. In schlimmen Fällen fehlt beides. Das sind ja Orientierungspunkte, die geben Sicherheit. Die schaffen sozusagen einen Raum, in dem man in Ruhe Erfahrung sammeln kann, behütet Erfahrung sammeln kann. Wenn sowas wegfällt, ist es schwierig. Ich glaube, der Einfluss von Medien ist eine große Herausforderung. Wir haben immer wieder Fälle von Cybermobbing, auch das nimmt zu, bis hin zu ganz schlimmen Geschichten, die da in den Medien stattfinden. All das gab es ja vor Jahren nicht und das findet halt auch sehr oft erstmal sehr unbeobachtet statt. Als Eltern kann man zwar versuchen, sozusagen das Medienverhalten zu kontrollieren. Ich glaube aber, das wird nicht in jedem Fall gelingen, einfach weil man es zu unbeobachtet und schnell mal machen kann. Wenn man dann in so ungünstige Situationen gerät, kann das schon gerade in jungen Jahren zu erheblichen Belastungen führen, wenn man damit einfach noch nicht umgehen kann. Da bieten wir verschiedene Formate an. Das Jugendamt kann, wenn solche Fälle ganz akut sind, natürlich immer helfen. Es gibt auch ganz viele präventive Programme, die dabei helfen sollen. Die Schulen gucken in ihren Lehrplänen auch regelmäßig drauf, dass sowas, also Medienkompetenz im weitesten Sinne eine Rolle spielt. All das sind aber, wenn man so will, eher jetzt die Symptombearbeitung und noch nicht die Ursache. Weil wir haben das Problem festgestellt und reagieren jetzt. Das ist noch nicht wirklich das Agieren, bevor etwas Schlimmes passiert. Insofern glaube ich schon, dass es zugenommen hat. Aber man versucht oder wir versuchen es so gut wie es geht zu bearbeiten.
Ja, also da würde ich dir recht geben. Ich glaube, es liegt auch sehr viel in der Überforderung. Also wenn wir so ein bisschen aufs Bildungswesen schauen, ist mir natürlich bewusst, viel ist Ländersache. Da kann der Landkreis nicht viel machen. Und wie du es auch gesagt hast, entweder man arbeitet an der Ursache oder an den Symptomen. Und die Ursache ist meiner Meinung bekannt. Die Lehrpläne müssen entschlackt werden, bin ich der Meinung. Es gibt viel zu viele Themen, die müssen erneuert werden oder einfach wegfallen. Aber gibt es derzeit Pläne, um dieses Problem zu bearbeiten im Landkreis? Gibt es da Vorstellungen?
Verschiedene, würde ich sagen. Was jetzt die Lehrpläne angeht, sind wir natürlich nicht zuständig. Das ist Aufgabe des Landes, ist klar. Aber wir haben mittlerweile einen Stand an Schulsozialarbeitern im Landkreis, den wir noch nie hatten, also so viele. Das heißt, ganz, ganz viele Einrichtungen, da gibt es ein Auswahlverfahren, wo ganz verschiedene Faktoren einfließen. Oder einfach übersetzt, dort, wo es am dringendsten ist, sind Schulsozialarbeiter. So der Versuch des Sortierens. So viele Sozialarbeiter, wie wir jetzt haben, hatten wir noch nie. Ich glaube, das ist zumindest schon mal ein Einstieg teilweise in die Problemlösung, wo man den Schulen helfen kann. Teilweise ist es auch eine bürokratische Belastung der Schulen und Schulleitungen, die wir versuchen an anderen Stellen zu kompensieren. Zum Beispiel beim Thema Schulverweigerung. Wir nehmen ja zur Kenntnis, dass in den letzten Jahren die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die einfach nicht in die Schule gehen, Schulschwänzen zugenommen hat. Und bis jetzt gibt es da bis vor kurzem gab es da ein ganz, ganz umständliches Verfahren, in dem die Schulleitungen, die Lehrer, Gesprächsfäden versuchen sollten aufzubauen mit den Eltern. Und dabei ist eigentlich ist bei uns im Land, in der Bundesrepublik, sehr klar geregelt, wer für Schulverweigerung zuständig ist. Das sind nämlich die Schulbehörden, also der Landkreis. Und wir haben das System jetzt, wie man so schön sagt, vom Kopf auf die Füße gestellt und nehmen jetzt nur noch die Meldungen der Schulen entgegen und kümmern uns aber selber darum und versuchen so auch die Schulen ein Stück weit davon wiederum zu entlasten. Und das ist, glaube ich, der Mix, auf den es ankommt. Richtig ist, die Lehrpläne müssen in Teilen entschlackt werden. Wir haben aber gerade auch über Medienkompetenz gesprochen. Da sehen wir ganz schnell, wie auch immer wieder neue Inhalte reinfließen, wo wir alle uns plötzlich einig sind, die sind notwendig, aber sie führen halt dazu, dass der Lehrplan voller wird. Wir stellen fest, dass unsere Gesellschaft immer anfälliger für Populisten wird. Also muss ich sozusagen im Sozialkundeunterricht da auch ein Stück weit drauf reagieren. Wie geht man mit Populismus um? Wieder ein neuer Inhalt. Welchen anderen nehme ich denn jetzt dafür raus? Das ist gar nicht so einfach, aber dass da ein Stück weit dran gearbeitet werden muss, kontinuierlich ist klar. Schulsozialarbeiter, habe ich gesagt, ich glaube, die können helfen, im Schulalltag Problemfälle zu erkennen, Stichwort Mobbing und was da so alles manchmal zutage kommt. Ja, bevor es zu lang wird, höre ich jetzt lieber erstmal auf.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall auch wieder zustimmen. Jetzt wäre meine letzte Frage, welche Unterstützung bekommt denn der Landkreis vom Land oder Bund, um Jugendliche zu unterstützen bei Sorgen, psychischen Problemen oder gibt es überhaupt da eine Unterstützung?
Naja, ich würde es mal aufteilen. Es gibt sozusagen die inhaltliche und die materielle Unterstützung. Inhaltlich, glaube ich, ist die Unterstützungsmasse relativ groß. Das gibt die Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter, die ist bundesweit organisiert. Es gibt ganz verschiedene Dienstberatungsformate, klingt jetzt sehr technisch, ist aber auch für die Kollegen wichtig, wo man mit den oberen Behörden sich abstimmt, die uns wiederum beaufsichtigen, wie man mit bestimmten Fällen umgeht, wo es auch so einfach Erfahrungsaustausche gibt. Die Kollegen besuchen regelmäßig Weiterbildungen, die auch über das Land organisiert werden, in Teilen jedenfalls. Das funktioniert schon, aber die andere Dimension, diese materielle Unterstützung, die ist halt für uns als Landkreis insgesamt sehr wichtig. Oder einfach gesagt, die Finanzierung des Ganzen. Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung zum Beispiel, es ist ein unglaublich teures Geschäft. Wann immer junge Menschen Hilfe brauchen, müssen sie auch bekommen. Deswegen guckt man natürlich gar nicht zuerst aufs Geld. Und trotzdem musst du am Ende des Tages mal den Strich unter die Rechnung machen und zusammenrechnen. Und das ist erschreckend, wie viel Geld wir da mittlerweile aufwenden. Die Zahl hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Also die Kosten, wir reden jetzt über fast 40 Millionen Euro jedes Jahr, wird nicht reichen. Und da ist eigentlich die Regel im Gesetz, dass das Land sich angemessen an den Kosten der Jugendhilfe beteiligt. Das Problem ist, angemessen ist eben eine sehr weiche Formulierung. Was ist denn angemessen? Und momentan steigt eben die Landesunterstützung nicht so, wie die Kosten steigen. So, und dann entsteht eine Schere, die man irgendwie versuchen muss auszugleichen. Ich will jetzt nicht sozusagen in die Tiefen der Finanzierung von Landkreisen einsteigen, aber wenn man im Prinzip nur 2 Einnahmequellen hat, nämlich das Geld der Kommunen und das, was wir vom Land kriegen, aber die Kosten auf der anderen Seite permanent steigen, dann merkt man ganz schnell, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Wir müssen den Schülerverkehr parallel dazu organisieren. Auch der wird jedes Jahr teurer, da gibt es aber auch nicht mehr Geld. Und so langsam kommt man dann doch ins kurze Gras, wie man so schön sagt.
Okay, vielen Dank.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Welche Orte gehören alles zum Landkreis Wittenberg? Hast du schon alle besucht?
Jein. Also jede Stadt, die zum Landkreis gehört, habe ich natürlich schon mehrfach besucht. Und jede Stadt hat ja Ortsteile. Und da würde ich behaupten, habe ich mittlerweile auch den Großteil erwischt. Aber tatsächlich immer noch nicht alle, weil das ganz, ganz viele sind. Jessen zum Beispiel hat über 40 Ortsteile. Und man braucht ja immer schon einen Grund. Ich kann ja nicht einfach meinen Tag damit verbringen, dass ich Sightseeing durch den Landkreis betreibe. Das hat dann schon immer einen Grund, wenn ich irgendwo hinfahre. Und der muss dann halt auch da sein und muss es zeitlich passen. Also alles habe ich noch nicht geschafft, aber ich arbeite daran.
Könntest du mir alle aufzählen?
Alle Städte oder alle Ortsteile?
Ortsteile.
Nein. Da sind es jetzt wirklich zu viel. Und weißt du, das Problem bei mir im Beruf ist, wenn ich einen Ort vergessen würde, dann würden sich die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus diesem Ort völlig zu Recht dann anschließend beschweren, warum ich gerade sie vergessen habe. Und deswegen lasse ich das lieber, weil ich weiß, bei so viel wahrscheinlich hunderten Ortsteilen würde das passieren. Aber die Städte können wir nochmal zusammen durchgehen. Weißt du, in welcher Stadt wir hier sind?
In der Stadt Wittenberg.
Genau. Wie viel Städte hat denn der Landkreis? Na, Mette und Hanna?
9.
Das hat ja der Pressesprecher verraten. Die erste haben wir, Wittenberg. Und was haben wir noch? Kennst du noch welche?
Woher kommst du selber?
Aus Trebitz.
Und Trebitz gehört zu?
Bad Schmiedeberg.
Mhm. Was haben wir noch? Wer sind die Nachbarstädte von Bad Schmiedeberg? Gräfenhainichen vielleicht? Ja? Annaburg möglicherweise? Kemberg? Was denn?
Alles gut.
Also für alle, die uns zuhören und nicht sehen, gucken, ich kriege dir jetzt gerade einen Kopfschütteln und versuche jetzt mal rauszukriegen, warum.
Nein, auf jeden Fall zählt auch noch Coswig dazu.
Richtig.
Kemberg gehört auch noch dazu.
Das hatten wir.
Ja. Mhm. Oranienbaum.
Ja. Also Oranienbaum-Wörlitz.
Jessen. Mhm.
Genau.
Zahner Elster.
Genau, das waren sie. Das sind die 3, die 9 Städte, die den Landkreis bilden sozusagen.
Okay.
Ja, dann sind wir durch mit den vorbereiteten Fragen. Wenn euch nichts noch extra eingefallen ist, dann sind wir durch mit dieser Folge.
Ich habe aber noch eine Frage. Ihr habt ja jetzt Ferien.
Ja.
Das ist eine schöne Zeit, oder?
Ja.
Was machst denn du in Ferien, wenn du nicht hier bist?
In Urlaub fahren.
Wohin?
An die Ostsee.
Freust du dich schon drauf?
Ja.
Cool. Und die anderen?
Ich bin viel unterwegs für so ein bisschen politisches Engagement, aber ich fahre auch in den Urlaub. Mhm. Ich werde nach Hamburg und nach Sylt fahren und ein Angelwochenende mit meinen 2 Männern aus der Familie verbringen.
Ein Angelwochenende?
Ja, ich wurde nett darum gebeten, mitzufahren.
Okay, das ist die Umschreibung von gezwungen. Dafür ist übrigens auch der Landkreis zuständig.
Okay.
Angeln darf man ja nur mit Angelschein. Und den Angelschein, den kriegt man hier nach einer Prüfung, die hier stattfindet.
Genau.
Das ist ganz witzig. Wenn die Angelprüfung im Landkreis stattfindet, dann, das findet nämlich in diesem Gebäude hier meistens statt, dann kann man, das ist am Wochenende, dann kann man, wenn man Freitagabend hier das Gebäude verlässt, sieht man an jeder Ecke irgendwelche Tafeln mit irgendwelchen Fischen. Vorbereitete Stationen. Also man kommt sich plötzlich vor, wie in so einem halben Aquarium hier.
Okay.
Ich bin auch viel unterwegs politisch, aber auch in meiner Freizeit mit Freunden oder mit meiner Familie. Oder ich vertiefe mich in ein paar Bücher und lese ein bisschen, um runterzukommen.
Sehr schön. Also habt ihr alle schöne Pläne für die Ferien. Perfekt. Dann wünsche ich euch schöne Ferien. Genießt die Zeit.
Danke.
Wenn es wieder losgeht, viel Erfolg.
Dankeschön.
Und das war auch schon wieder die gekaperte Folge vom Podcast Passierschein A38 aus der Kreisverwaltung Wittenberg. Ich sage herzlichen Dank für diese tolle, interessante Folge mit einer großen Bandbreite von der 3. bis zur 11. Klasse. Und wenn euch das Format gefällt, dann abonniert Passierschein A38 überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wenn es Fragen gibt, wenn ihr Themen, Ratschläge, Hinweise habt, dann einfach in die Kommentare oder als E-Mail an presse@landkreis-wittenberg.de. Und dann bleibt mir schon gar nichts weiter, als zu sagen: Vielen Dank, tschüss, macht's gut, schöne Restferien.
Tschüss.